Guten Morgen euch allen, hi. Schön mal wieder bei euch zu sein. Genau, vielleicht zum Beginn oder zum Anfang ein paar persönliche Dinge. Bin auch schon gefragt worden, ob es Neuigkeiten von Hartmut gibt. Die gibt es leider nicht gute. Er ist ja schon seit letzter Woche wieder auf Intensiv. Das werdet ihr sicher mitbekommen haben. Heute Nacht hat er leider wieder viel Blut gespuckt. Und die Ärzte wissen immer noch nicht, woher das kommt. Er ist stabil. Das ist die gute Nachricht. Letzte Woche war es wohl auf der Kippe, also hätte es in beide Richtungen gehen können. Heute war die Nachricht, dass er stabil ist, ist wieder intubiert, sediert, also ist wieder, um die Lunge halt zu schützen, auch wieder in dem Zustand, in dem er jetzt auch schon ein paar Mal war. Bitte betet da weiter für, vor allen Dingen, dass sie herausfinden, woher die Blutung kommt, damit da mal von der Seite vielleicht mal Hilfe geschaffen werden kann. Irgendwie finden Sie es nicht raus. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin da nicht in der Materie drin. Ich weiß nicht. Ich denke immer vom Auto her. Dann schließt man jemanden an und macht einen Test. Und dann müsste man ja wissen, woher was kommt. Aber der Körper scheint anders zu sein. Und bete ich einfach für Weisheit. Oder bittet mit für Weisheit bei den Ärzten. Und auch für Mut, vielleicht auch mal ein paar Untersuchungen zu machen, die sie bis jetzt vor sich hergeschoben haben oder so. Dass dem auf die Schliche gekommen wird, woher das kommt. Denkt natürlich auch an Gitter, die immer wieder hin und her geschmissen ist, die Kinder. Ich erlebe es mit der Katrin, die dann immer wieder sehr mitgenommen ist. Und das in dem ganzen Alltagsstress, den man sowieso hat, ist das natürlich immer sehr anstrengend und sehr hart. Und da denkt bitte mit dran. Uns in Vohwinkel geht es sonst soweit gut, wenn man natürlich das, was einem im Alltag oder was dann über die Familie einen so beschäftigt, auf die Arbeiten so ein bisschen mit betrachtet, dann geht es uns gut. Kommen jetzt oder sind ja immer noch in der kalten Jahreszeit. Jetzt wird es hoffentlich ein bisschen wärmer, aber es bleibt feucht und entsprechend ist es am Sternpunkt gemischt, bei dem kalten und nassen Wetter immer sehr leer und sobald die Sonne rauskommt, sehr voll. Strömen die Leute heraus. Mal gucken, wenn das so ein bisschen ein Vorzeichen ist, wie es vielleicht im Sommer werden könnte, dann müssten wir uns auf einen vollen Sommer einstellen, weil es jetzt schon sehr, sehr viele Leute bei dem guten Wetter immer gekommen sind. Also es war schon immer sehr voll bei gutem Wetter. Die Arbeiten auch sonst laufen weiter. Viele Herausforderungen, die da sind. Das Quartier bleibt herausfordernd. Menschen, die mit den Nöten und Sorgen zu uns kommen, viele, das kennt ihr wahrscheinlich auch, viele Migranten, Geflüchtete, die kommen, weil die Ämter nicht ordentlich arbeiten. Da schieben wir gerade richtig doll Frust, weil das Ausländeramt in Wuppertal eine Katastrophe ist. Die arbeiten einfach, glaube ich, gar nicht. Die sind wirklich viele, viele, wo das richtig schlimme Folgen hat. Wenn der Status nicht verlängert wird, zahlt das Jobcenter nicht, dann können die Mieten nicht bezahlt werden, dann hängen die plötzlich komplett in der Luft. Und das ist richtig schlimm. Da gab es auch schon Demos in Wuppertal, das hilft alles nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Aber könnt ihr auch mit dran denken. So. Das haben wir den Timo bei uns im Team, der ist auch angestellt, der ist da richtig gut drin, der klemmt sich dann dahinter, wenn jemand kommt, der schreibt die ganzen Anträge mit denen und wenn ein Deutscher anruft, ist das ja auch immer nochmal ein Unterschied. Oder er geht auch mit in die Ämter rein, damit die Leute auch mal weiterkommen, als nur in den Eingangsbereich, vielleicht auch mal zum Sachbearbeiter direkt an den Schreibtisch kommen und so. Da ist er sehr aktiv und da ist viel Arbeit leider da. Genau. Wir sind, das ist auch krass, wir sind jetzt in den Vorbereitungen für 10 Jahre Sternpunkt und 15 Jahre Kindertafel. Das ist nächstes ja, also 2024 sind wir soweit. Also es gibt den Sternpunkt dann schon 10 Jahre, das ist unglaublich. Wir sind jetzt dieses Jahr 10 Jahre in Wuppertal, meine ich. Oder war es letztes Jahr? Dieses Jahr. Dieses Jahr schon 11 Jahre. Dieses Jahr sind es 11 Jahre, letztes Jahr, genau. Und da sind wir jetzt schon in den Planungen drin, fühlen uns immer wieder gesegnet, es ist immer wieder genug da für die Arbeiten. Wir werden von Gott getragen, von den Spendern und so weiter. Das ist echt super, da sind wir echt dankbar. Ich bin, ihr habt auch schon den Text gesehen, also wenigstens einen kurzen Ausschnitt von dem Text, den es heute gehen sollte. Ich habe mir überlegt, ihr in Heilinghaus, ihr seid immer eine Herausforderung für mich, weil ich bei euch schon alles gepredigt habe. Ich kann nicht einfach auf den Bestand zugreifen, wenn ich etwas zusage. Ich muss immer eine neue Predigt für euch schreiben, also ihr kriegt immer was Frisches von mir. Da habe ich überlegt, was ich... was ich mache, und ich dachte, ich bleibe einfach im Johannes, gehe zwei Kapitel weiter, da bin ich einfach hängen geblieben bei den Ich Bin-Worten, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte in Johannes 10. Nicht das komplette Kapitel, weil es dann auch ein bisschen zu umfangreich wird, allein das, was wir uns heute anschauen wollen, ist schon sehr umfangreich. Und ich lese mal den Text aus Johannes 10, 1 bis 18. Johannes 10, ich lese aus der Basisbibel, ist das, genau. Also wenn ihr mitlesen wollt, wenn ihr irgendwie ein Buch oder sowas oder Handy dabei habt, Johannes 10, 1 bis 18. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Der Türöffner öffnet ihm und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her. Die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Aber einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, denn die Stimme von Fremden kennen sie nicht. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Da begann Jesus noch einmal. Amen, Amen, das sage ich euch. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird hinein und hinausgehen und eine gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte und sie gehören ihm nicht. Wenn er dann den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Und der Wolf reißt die Schafe und jagt die Herde auseinander. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die zu mir gehören und die zu mir gehören kennen mich. Genauso kennt mich der Vater und ich kenne ihn. Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben und um es wieder neu zu bekommen. Niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig. Es steht in meiner Macht, es herzugeben. Und genauso steht es in meiner Macht, es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Es ist diesmal eine etwas andere Begebenheit. Wir haben jetzt keine Begegnung Jesu mit einer konkreten Situation, mit einem Menschen in einer konkreten Situation, sondern es ist natürlich eine Begegnung von Jesus, aber mit mehreren Leuten, mit mehreren Menschen, die ihm zugehört haben, und er redet in einem Gleichnis. Und er benutzt eines dieser berühmten Ich-Bin-Worte, die haben wir alle in der Kinderstunde gelernt, da könnte ich jetzt nachfragen, mache ich jetzt nicht, aber wir könnten sie alle aufzählen, was die berühmten Ich-Bin-Worte sind. Und es ist die Ich bin die Tür und ich bin der Hirte, die hier in diesem Text aufgeführt werden. Um ein komplettes Bild zu bekommen, könnten wir jetzt noch weiterlesen. Da führt Jesus diese Ich bin der gute Hirte nochmal weiter aus, bringt dann nochmal eine andere Ebene mit hinein. Aber im Prinzip geht es hier um dieses Gleichnis Ich bin die Tür zu den Schafen, also ich bin die Tür im Stall für die Schafe, sie können hinein und hinaustreten. Wer an mich glaubt, ist der, der hinein und hinaustritt, und ich werde ihnen führen, ich werde vor ihm hergehen, ich werde ihn auf frische Weiden führen, und ich bin der Hirte. Und was Jesus hier macht, ist, er baut ja einen Kontrast auf. Ja, es gibt praktisch den guten Hirten, der er ist, und es gibt die Räuber, die schlechten Hirten, die bezahlten Hirten, die dem entgegenstehen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme deswegen den Text, weil das, was wir in der letzten Predigt schon so als Basis aufgebaut haben, kann ich auch hierfür ganz gut verwenden. Also wir müssen auch diese Geschichte und dieses Gleichnis in dem geschichtlichen Zusammenhang verstehen, in der Jesus gelebt hat, zu der Zeit, als Jesus gelebt hat, wie sie war, wie wir sie auch bei der letzten Predigt, habt ihr natürlich alles noch vor Augen, für die nicht da waren, ich wiederhole es gleich nochmal kurz, Also wir müssen es auf dieser Basis müssen wir es verstehen. Ja, also ganz kurz, nicht so lang, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Israel kommt aus einer 400- bis 500-jährigen Dürrezeit. Und Dürre meint nicht dürres Land, sondern eine politische Dürre. Man war 400, 500 Jahre unter Fremdherrschaft. Ja, wir fangen an bei den Babyloniern, Assyrern, haben die Perser, haben die Griechen, haben schließlich auch die Römer, die Israel beherrschen. Am Anfang noch Israel selbst also verschleppt, nicht im eigenen Land, Tempel zerstört, Jerusalem zerstört, das Land zerstört. Irgendwann bei den Persern durften sie dann zurückkommen, durften Jerusalem aufbauen, durften den Tempel wieder aufbauen. Dann kamen die Griechen, große Katastrophe, weil sie ihnen die Religion aufzwingen wollten, den Tempel geschändet haben. Eine große Rebellion brach aus und eine Zwischenzeit von 80 bis 100 Jahren, wo Israel nochmal, bevor dann die Römer gekommen sind, kurz alleine geherrscht hat, wo es keine Fremdherrscher gab, wo die Religion wieder aufgebaut worden ist, also der Tempelkult, der Tempel mit den Festen, mit all dem, was einem so in Israel bewegte, was zu der Religion dazugehörte, konnte man wieder ganz frei, ohne fremden Zwang, ohne fremden König leben. Ja, das ist das, was wir dann zwischen den Neuen und Alten Testament in der Makkabäerzeit in manchen Bibeln lesen können. Das passierte praktisch in der Zeit. In der Zeit ist die Sekte der Pharisäer, also diese Gruppe der Pharisäer, entstanden, die ganz stark darauf pochte, dass Israel heilig, also rein leben musste. Und Reinheit bedeutete, man lebte der Tora gemäß. Das war nicht einfach nur ein Halten an Gebote, sondern das war Identität. Man war das erwählte Volk Gottes. Man nannte sich selbst Kinder Abrahams, Söhne und Töchter Abrahams. Gott hatte dieses Volk erwählt und man wollte demgemäß leben. Deswegen war die Beschneidung ein großes Thema, weil an der Beschneidung der Männer dieser Bund mit Gott nochmal sichtbar wurde. Also wenigstens im privaten Rahmen wurde das sichtbar. Aber an der Beschneidung konnte man es sehen. Gott, das war das Bundeszeichen, Gott hat Israel erwählt. Dass man den Sabbat heiligte, war eine Antwort darauf, dass man Gottes Volk war. Dass man die Feste gefeiert hat, war eine Erinnerung daran, wie Gott Israel geführt hat als sein Volk. Und die Pharisäer, so hatten wir es beim letzten Mal ja auch gelernt, pochten da sehr stark drauf. Ja, Reinheit, 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 an die Gebote halten, ganz, ganz wichtig, weil dann wird der Retter kommen. Wenn Israel das gelingt, wirklich rein zu leben, nach der Tora zu leben, den Sabbat zu halten, dann wird der Messias, der Retter kommen. Im Übrigen, wenn ihr diese neue Serie, The Chosen, guckt, dann werdet ihr perfekt hineingenommen in die Zeit. Also Katrin guckt es gerade und ich gucke immer mit so einem Auge mit. Ich muss mich auch nochmal hinsetzen und mir das anschauen. Ihr werdet sehr, sehr gut in diese Zeit hineingenommen. Ja, auch durch die Geschichten, wie sie so ein bisschen drumherum um die biblischen Ereignisse noch rumgebaut werden, wird diese Atmosphäre, zum Beispiel auch der Kampf mit Zolleinnehmern, die ja dann mit den Römern zusammengearbeitet haben und so, das wird sehr, sehr gut wird das aufgelegt, was das für Spannungen auch unter den Jüngern gewesen sein müssen und im Volk Israel gewesen sein müssen. Also man wird da in diese Zeit sehr gut hineingenommen. Auch ein gutes Mittel, um das mit Leuten zu gucken. Katrin guckt das mit ein paar Frauen, treffen sich jeden Donnerstag, haben das Buch zur Serie geholt, lesen das hinterher noch, reden darüber. Selbst für Muslime ist das eine super Möglichkeit, damit hineingenommen zu werden. Es ist richtig gut. So, also wir haben diese Atmosphäre. Man ist unter einem fremden König, die Römer sind da. Und jetzt sind die Pharisäer da, die sagen, wir müssen heilig leben, wir müssen gut leben, damit der Messias kommt. Und jetzt ist da dieser Jesus. Und kritisiert die Pharisäer, er kritisiert das Volk, wie sie das leben. Er möchte es zurückführen auf das, was Gott auch sich ursprünglich dabei gedacht hat. Das schlägt große Wellen und alles, was Jesus sagt und was Jesus tut, wird mit großen Augen beobachtet und gesehen und wahrgenommen. Und viele sind begeistert, viele folgen Jesus nach, aber es gibt auch immer wieder viele, gerade auch bei den Pharisäern, die Jesus sehr, sehr kritisch betrachten. Und mitten in diese Situation hinein, auch in die Frage, wer bist du eigentlich, dass du sowas sagen darfst, dass du so etwas machst. Diese Frage kam immer wieder von den Pharisäern, was glaubst du eigentlich, der du bist? Ja, dass du von dir selbst sagst, du bist der Menschensohn. Was glaubst du eigentlich, der du bist, dass du Sünden vergeben kannst? Was glaubst du eigentlich, der du bist, dass du deine Jünger beim Sabbat Ehren laufen lässt? Was glaubst du eigentlich, dass du bist? Und in diese Fragen, in diese Atmosphäre hinein redet Jesus diese Gleichnisse. Und wir müssen uns am Ende nicht wundern, wenn wir uns die Dynamik dieses Textes anschauen, warum am Ende von Kapitel 10, genauso wie am Ende von Kapitel 8, die Pharisäer schon wieder die ersten Steine in der Hand haben, um Jesus zu steinigen. Es ist wirklich hochdramatisch, weil Jesus mit dem, was er sagt, ihn vor den Kopf ballert. Ja, und ich habe mir gedacht, weil mir das einfach so hängen geblieben ist, ich zäume den Text trotzdem, trotz dieser Dynamik, die da drin ist, ein bisschen anders auf. Ich würde gerne heute mit euch über die Mitte des Textes, also tatsächlich so ziemlich die Mitte, Vers 10 nachdenken. Das ist da, wo steht, ich bin gekommen, um ihm das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Ich würde gerne aus diesem Text herausarbeiten, was es eigentlich bedeutet, Leben im Überfluss zu haben. Für uns Christen. Was ist das? Leben in Fülle. Das ist, also ich habe es mein Leben lang gehört, aber eigentlich nie so richtig für mich beschlossen oder ergründet, was ist eigentlich Leben in Fülle für mich als Christ? Und ich würde gerne den Text, deswegen habe ich trotzdem diese Einleitung gemacht, den Text darauf antworten lassen, was Leben in Fülle ist. Ich weiß nicht, ob ihr sofort spontan Antworten bereit hättet. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch gestern Abend nach Hause gefahren ist nach dem Konzert und sich gedacht hat, das war ein Stück Fülle, was ich gerade erlebt habe. Ja, so nach so einem tollen Konzert, nach einem guten Input, nach vielleicht einer Gottesbegegnung, in dem Text, in der Musik, in dem Gespräch, wo man erfüllt ist, so im frommen Jargon, geht man nach Hause und denkt, boah, das war mal Leben in Fülle. Das wird nur dann schwierig, wenn man vielleicht keine Kinder hat und die in der Nacht um 2, nachdem man erst um 12 ins Bett gegangen ist, anfangen zu schreien und sich nicht beruhigen lassen, dann ist plötzlich von der Fülle gar nicht mehr so viel zu spüren. Dann ist das schon wieder weg. So kämpfen übrigens Generationen von jungen Menschen mit diesem Sola-Gefühl. Fahren zum Sola, erleben eine Woche intensive Zeit, Sommerlager, Zeltlager, richtig coole Geschichten, Gottesbegegnungen, treffen vielleicht sogar Entscheidungen, fahren nach Hause. Nichts gegen euch, geht in vielen Gemeinden so, da erschlägt sie die Realität. Das Gefühl ist gar nicht aufrechtzuerhalten. Wie wollen wir also Leben in Fülle leben? Müssen wir diese Momente Tag für Tag versuchen zu erkämpfen, zu erarbeiten, um Leben in Fülle zu haben? Und wir werden schnell feststellen können, Leben in Fülle kann nicht nur ein Hochgefühl sein. Das funktioniert auf Dauer nicht. Das halten wir wahrscheinlich auch gar nicht aus. Immer nur auf einem ganz hohen Level zu fahren. Emotional. Es muss mehr als ein Gefühl sein. Wir werden auch sehr schnell bei der Antwort sein, Leben in Fülle, in Überfluss, kann nicht materiell sein. Dann wären wir die privilegierten 5% dieser Welt, die tatsächlich im Überfluss leben. Der Rest dieser Welt, auch alle Gläubigen dieser Welt, erleben nicht Überfluss. Und dann funktioniert das schon für die meisten in dieser Welt nicht, wenn Leben im Überfluss ein materieller Segen ist, funktioniert das für die meisten in dieser Welt nicht. Es kann das nicht sein. Also was ist tatsächlich Leben im Überfluss? Und ich bin mir ganz sicher, ich werde es nicht 100% klären können, aber ich glaube, der Text gibt uns gute Hinweise darauf, was diese Fülle, was diesen Überfluss ausmacht. Und der erste Gedanke, den ich da mitgeben möchte, ist, Leben im Überfluss ist, dass der Hirte mich gerettet hat. Das ist das, was dieser Text vor allen Dingen aussagt. Der gute Hirte kommt, um zu retten. Und Leben im Überfluss bedeutet zu wissen, ich bin gerettet. Der gute Hirte ist der, der für mich zur Tür geworden ist, durch die ich durchgehen konnte, um Rettung zu finden. Rettung für mein persönliches Leben, Rettung für diese Welt. Rettung ist in Jesus Christus, dem guten Hirten. Und Leben in Fülle ist da erlebbar, ist da erfahrbar, wo wir uns selbst dessen immer wieder, jeden Tag, auch vielleicht gegen unsere Gefühle, gegen die Lebensumstände, vergewissern können, weil es wahr ist, ich bin gerettet. weil Jesus mich gerettet hat. Auch wenn sich das Leben schwer anfühlt, auch wenn sich meine Umstände schwer anfühlen, auch wenn ich mich selbst kenne, mit all meinen Abgründen, mit all meinen Tiefen, darf ich wissen, Jesus Christus ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden. Das, was wir im Abendmahl gefeiert haben, gilt für mich. Es ist der Zuspruch Gottes, er ist okay mit mir. Und das zu wissen, begründet, legt das Fundament für ein Leben in Überfluss, in Fülle. Entgegen der Umstände sicher zu sein, Jesus ist auf meiner Seite. Entgegen der Gefühle sicher zu sein, Jesus hat mir vergeben. Er steht zu mir. Er steht zu seinem Wort. Er steht zu dem, was er für mich getan hat. Das steht fest. Daran rüttelt die Umstände nicht. Er muss nicht neu für mich sterben, jeden Tag. Er muss nicht noch etwas dazu tun. Es ist vollbracht. Es ist alles getan. Und das darf ich wissen. Jesus ist der Spender des Lebens und durch seine Hingabe macht er das Leben möglich. Er ist der, der uns auf diese frischen Weiden führt. Er ist der Retter, der gute Hirte. Das ist natürlich auch im Kontrast zu verstehen. Er malt ja diesen Kontrast. Da ist Jesus der gute Hirte, der die Tür ist, und da sind da die Räuber, die nicht durch die Tür reinkommen, sondern durch die Fenster einsteigen, durch die Hintertür eingehen. Da sind die Diebe, die die Schafe stehlen wollen. Das alles geschieht nicht als er das sagte, Jesus, haben die Hörer sofort verstanden, worauf Jesus hinaus möchte. Das könnt ihr zu Hause mal selbst nachlesen, wenn ihr das möchtet, Hesekiel 34. Da wird von den Leitern, den Führern, den Königen als die Hirten des Volkes geredet. Und es ist eine Strafpredigt, die dort gehalten wird. Ja, dass die in der damaligen Zeit zu Seiten Hesekiels, die Leiter, die Führer, nichts anderes tun, als sich selbst zu bereichern. Das Volk ist ihnen völlig egal, dass es zerrissen wird, dass es zerstreut ist, dass es in der Fremde lebt, unter fremden Herrschaft. Sie tun nichts fürs Volk. Sie leben nur für die eigene Tasche. Und dann wird gesagt, aber Gott wird sein Volk sammeln und er wird ihnen einen Hirten geben, den guten Hirten, der das Volk wieder sammelt, es wieder weidet und wieder für es dem Volk wieder Sicherheit Sicherheit gibt. Und natürlich haben die Leute verstanden, dass wenn Jesus der Retter ist, dann sind sie die Diebe und die Räuber. Das waren jetzt nicht alle Könige, die vor Jesus gewesen sind. Das müssen wir nicht auf David und auf Salomo und auf die alle münzen, sondern es waren natürlich die Pharisäer. Es war natürlich Herodes der Große, der damals König war, der als jüdischer König von den Römern eingesetzt worden ist, der so machtgierig war, dass er bereit war, seine eigene Familie immer wieder umzubringen, eigene Kinder, eigene Frauen umzutöten. Nur wenn sie ihm in seiner Macht gefährlich wurden, hat er sie getötet. So richtig Game of Thrones mäßig, Intrigen und sowas alles, so war König Herodes drauf. Und natürlich ist es eine Kritik gegen ihn und gegen die Pharisäer. Denn sie haben ihre eigene Agenda, aber Jesus ist der, der rettet. Und das darin zu gründen, das zu wissen, das, glaube ich, gibt Sicherheit für ein Leben in Fülle. Zu wissen, dass Leben mehr ist als Besitz und Wohlstand. Ist schon echt lange her, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Jahre vielleicht ist es her, habe ich jemanden im Gefängnis besucht. Gar nicht mehr so jungen Mann, weiß nicht, heute wird er so an die 50 sein, der damals im Gefängnis gesessen hat. Also junger Mann hört sich immer so nach 20, 30-Jährigen an. Ja? Ich bin auch 44 und ich fühle mich alt. Also von daher, ich trete langsam, ab 50 habe ich jetzt gehört, ist das letzte Drittel erreicht des Lebens und da laufe ich ganz arg drauf zu. Auf jeden Fall habe ich den im Gefängnis besucht und er saß, weil er mit Drogen gehandelt hat. Also er war Drogenhändler und war da richtig groß im Geschäft und er erzählte mir, dass ihn das, was ihn dazu gebracht hat, mit Drogen zu handeln, war, dass er im Wohlstand leben wollte. Er wollte sich gute Dinge leisten können. Er wollte sich ein gutes Auto leisten oder tolle Autos leisten können. Er wollte sich eine tolle Wohnung, tolle Möbel leisten können. Und das hat ihn dazu getrieben, mit Drogen zu handeln, weil das schnelles Geld war. Es war leicht verdientes, schnelles Geld und er hat davon richtig, richtig viel gemacht. Also er erzählte mir, dass jeden Monat fünfstellig etwas reingekommen ist. Also er hat richtig gut, er ist tolle Autos gefahren und irgendwann in seiner Zeit als Drogenhändler in seiner Karriere hat er festgestellt, dass ihm das aber eigentlich überhaupt keine Zufriedenheit gibt. Und er hat festgestellt, das, was er, wo nachher er sich wirklich sehnt, war eigentlich Beziehung. Ja, er hatte dann eine Freundin und wollte dann auch für seine Freundin sein Geschäft aufgeben, weil er sagte, nee, er hatte schon Pläne für die Zukunft, wie er sich mit beruflich dann irgendwie aufstellen kann, um legal dann zu arbeiten und dann Familie zu gründen mit seiner Partnerin und was alles und hatte diese Vorstellung und als er dann anfing, sein Drogengeschäft aufzulösen, dachte die Polizei, die schon lange an ihm dran war, ihn schon lange beschattet hat, schon lange beobachtet hat, oh, der will bestimmt abhauen. Und sie griffen zu und inmitten der Zeit, wo er eigentlich drauf war, den richtigen Weg einzuschlagen, kam er dann ins Gefängnis. Wurde verurteilt zu, glaube ich, 5 Jahren oder so und ich besuchte ihn dann in dieser Zeit. Und das, was da hinzukam, war, dass kaum, dass er im Gefängnis saß, die Beziehung zerbrach, seine Freundin, deine Partnerin damals mit all seinen Möbeln, die er sich teuer angeschafft hatte, in eine unbekannte Adresse verzog und auch die Beziehung hinüber war. Also von dem, was er sich vorstellte, was ihm ein gutes Leben gab, sowohl vom Besitz, vom Wohlstand, als auch von den Beziehungen, blieb am Ende nichts mehr übrig. Das ist natürlich eine dramatische Geschichte, aber wir erleben es heute doch auch, wie es ein Auf und Ab im Wohlstand ist. Wie schnell das, was da ist, was uns gut tut, wie schnell es auch wieder weg sein kann. Da muss nur irgendwo in Amerika eine Bankpleite gehen und plötzlich schwindet der Markt verrückt. Und plötzlich ist das, was man hatte, plötzlich ist es nicht mehr da. Wir spüren es selber, wir wissen es von uns selbst oder wir wissen es aus unserem Bekanntenkreis, wie schnell Beziehungen kaputt gehen können. In der Regel ist es nicht schnell, in der Regel sind es schleichende Prozesse mit Kämpfen und Verletzungen und schlimmen Situationen. Aber wir wissen, das, was Bestand hat, ist nicht das, was wir haben. Das, was Bestand hat, ist das, was uns zugesprochen wird von Jesus. Leben in Fülle ist nicht materieller Besitz. Leben in Fülle ist die Beziehung zu dem, der Fülle geben kann. Ist zu dem, der für uns zum Hirten geworden ist. Leben in Fülle ist nicht im Besitz und im Wohlstand zu finden. Leben in Fülle ist, dass Jesus mich kennt. Das ist schon eine sehr innige Beziehung, die uns hier vom Hirten und zum Schafen beschrieben wird. Ja, der Hirte kennt seine Schafe und die Schafe kennen den Hirten. Und die Situation, wie sie hier beschrieben wird, vielleicht hat das jemand von euch mal erlebt, da ist scheinbar ein Stall voller Schafe von unterschiedlichen Besitzern. Und ein Hirte geht hinein und holt genau die Schafe raus, die zu ihm gehören. Das ist schon krass, finde ich. Also für mich sehen Schafe alle gleich aus. Ich könnte von der Rasse zur Rasse keinen Unterschied machen. Und dann auch noch die Schafe, die zu mir gehören, ist halt ein Schaf. Ja, ich könnte vielleicht sehen, das sollte mal geschoren werden oder ist gerade geschoren worden. So den Unterschied könnte ich noch machen, aber viel mehr ist da nicht. Aber scheinbar kriegen Hirten das hin und Schafe das hin, ihren Hirten zu erkennen. Und der Schafe erkennt seine Hirten. Ich weiß nicht, ob ihr die... Ich bin wieder im Fernsehen, ich gucke zu viel Fernsehen, glaube ich. Ob ihr die Serie Clarksons Farm kennt. Das ist eine Dokumentation von Jeremy Clarkson. Das ist ein sehr kontroverser britischer Moderator. Der hatte eine Autoshow, hat während er diese Autoshow beim BBC hatte, ist er irgendwann rausgeschmissen worden vom BBC, jetzt ist er bei Amazon, da wird er wahrscheinlich auch bald rausgeschmissen, weil er immer sehr kontroverse Dinge sagt. Aber während seiner Zeit, als er diese Autoshow hatte, hat er sich eine Farm gekauft, die er an einen Bauer verpachtet hat. Und dann machen wir die Geschichte kurz. Der Bauer geht in Rente, er übernimmt die Farm, natürlich mit Kamera, hat keine Ahnung vom Bauerdasein, überhaupt keine Ahnung und fängt an, seine riesige Farm selbst zu bestellen. Also es ist wirklich witzig und zugleich wirklich auch Werbung für Bauern, also für die Landwirtschaft, weil es so aufgezeigt wird, wie hart die Bauern am Kämpfen sind, wie sehr sie abhängig sind von Subventionen und von all dem, weil es das, was sie tun, so wenig Ertrag bringt. So, ne? Also so, harte Arbeit, wenig Ertrag. Er macht da ganz starke Werbung für. Das Erste, was er macht, er kauft sich einen Trecker, Und weil er natürlich ein Autonerd ist, kauft er sich einen Lamborghini-Trecker und stellt dann zu Hause fest, dass seine Scheune gar nicht hoch, also das Tor ist zu niedrig für seinen Trecker. Also er muss erstmal die Scheune umbauen. Also wirklich sehr witzig. Und er kauft sich Schafe, weil er sich denkt, ich möchte Schafzucht betreiben. Kauft sich Schafe und dann hat er zwei Schafe dabei, zwei Mädels, die nicht schwanger werden können. Also die keine weiteren Schafe werfen können. Also was musste machen? Er muss sie schlachten. Weil Schafe sind Herdentiere, wenn sie von der Herde gelöst werden, gehen sie ein. Und da bleibt nichts anderes übrig, als sie zu schlachten. Und dann bringt dieser Jeremy Clarkson, dieser kontroverse Showman, bringt die zur Schlachterei, gibt sie ab, muss nur kurz noch ein paar Sachen unterschreiben, dreht sich fast um und die Schafe sind schon weg und sind schon geschlachtet. Und ihm kommen die Tränen. Er wollte sich noch verabschieden von seinen Schafen, weil er schon in dieser kurzen Zeit so eine Bindung zu den Tieren aufgebaut hat. Ja, die ihm abgehauen sind, die er über die Wiese treibt, weil sie vor ihm weglaufen, die er versucht mit einer Drohne, anstatt einen Schäferhund irgendwie zu hirten. In dieser kurzen Zeit sind die Schafe ihm so ans Herz gewachsen, dass ihm die Tränen kommen, weil sie schon geschlachtet worden sind. Am Ende isst er trotzdem das Fleisch mit sehr viel Genuss. Ihm kommen die Tränen. Und ich glaube, diese Beziehung von Hirten zum Schafen ist innig. Sie ist nah. Und ich glaube, in der damaligen Zeit sogar noch mehr, weil der Hirte ja Tag und Nacht bei den Schafen gewesen ist. Weil es da nicht die Zäune gab, die klaren Wiesen gab. Da gab es den Stall, wo sie reingetragen sind. Aber wenn sie draußen waren, wie der David, wenn sie dann in die frischen Weiden gesucht haben, auch im Gebirge, dann war der Hirte Tag und Nacht dabei. Und die Beziehung ist innig. Und zu wissen, Jesus kennt mich wie ein Hirte seine Schafe. Ich bin keine Nummer, ich bin kein Nutztier, ich bin nicht irgendein Esel, auch Esel spielen eine große Rolle, aber ich bin nicht irgendein Nutztier, das nur für die Arbeit da ist, sondern Jesus kennt mich. Es geht nicht nur um die Wolle, es geht nicht nur um mein Fleisch, Jesus kennt mich und hat eine Beziehung zu mir. Er kennt mein Aussehen, er kennt mein Äußeres, er kennt meine Umstände, er kennt, in welcher Situation ich bin. Jesus kennt mich. Ich bin nicht anonym bei ihm. Er kennt nicht die Herde, er kennt jedes einzelne Schaf. Leben in Fülle ist in dieser innigen Beziehung zu Jesus zu finden. Zu wissen, der gute Hirte kennt mich. Und dann im Wechsel Fülle ist da zu finden, Jesus zu kennen. Zu wissen, was er für mich getan hat. Seine Stimme zu hören, zu wissen, das ist der mir Gutes tun will, der mir Gutes getan hat, der gut für mich ist, der das Beste für mich im Sinne hat. Seine Stimme gibt mir Sicherheit. Seine Stimme führt mich an die richtigen Weiden. Seine Stimme ist da für mich. Den guten Hirten zu kennen, ist Fülle zu finden. Und dieses Kennen ist mehr als nur ein Kennen, mehr als nur ein kognitives Kennen. Es ist ein Dreischnitt. Es ist Erkennen, es ist Anerkennen und es ist Handeln. Erkennen, das tue ich mit dem Verstand. Anerkennen mit dem Herzen und Handeln mit dem Leben. Ich erkenne, dass der gute Hirte für mich am Kreuz gestanden ist. Das ist manchmal eine Verstandsebene, da arbeitet das Herz aber auch schon mit. Ich anerkenne, dass er mein Retter ist, dass er für mich gestorben ist, dass er Beziehung zu mir will, dass er nah ist, dass er der gute Hirte ist. Und dann lebe ich so, dass der gute Hirte an meinem Leben sichtbar wird. So ein bisschen versteckt, wie ich fand, es ist mir nie vorher so aufgefallen, ist wirklich ein starker Satz, der noch hinzukommt zu einem Leben in Fülle. Es ist der Vers 16. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall kommen. Auch die muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Alle werden in einer Herde vereint sein und einen Hirten haben. Das, was Jesus hier sagt, das war wirklich, also ich glaube, da sind die Pharisäer im Dreieck gesprungen. Also da muss, also ich weiß nicht, wie bei diesen Cartoons, wenn der Kopf so richtig rot wird und dir aus den Ohren der Dampf rauskommt und irgendwo raus muss, ich glaube, das wird bei den Pharisäern passiert sein. Es war so wichtig, die Identität Israels zu bewahren entgegen aller fremden Könige, aller fremden Kulturen. Waren es die Babylonier, waren es die Perser, waren es die Griechen, waren es die Römer. Das, was wichtig war, dass Israel das Volk Gottes ist. Wir sind die Söhne und Kinder und Töchter Abrahams. Das ist unsere Identität. Wir sind Israel. Gott hat uns erwählt. Wir sind das erwählte Volk. Und plötzlich sagt Jesus, ja, aber da kommen noch andere dazu. Da kommen vielleicht ein Grieche dazu oder ein Römer, ein Perser, jemand aus der Gegend von Babylonien, ein Assyrer. Jeder, der ihn als den guten Hirten erkennt, kommt zu dieser Herde dazu. Also aus Sicht der Pharisäer kann ich verstehen, dass sie die Steine erhoben haben, weil plötzlich dieser letzte Anker in der Identität wird auch noch rausgerissen. Weil nicht mehr die Zugehörigkeit zur Herde, zur Ursprungsherde gilt, sondern ob ich den guten Hirten erkannt habe, ob ich durch die Tür durchgegangen bin oder nicht. Und sie werden in einer Herde zusammengefasst unter dem einen guten Hirten. Leben in Fülle bedeutet, Teil dieser großen Herde Gottes zu sein, über die ganze Welt verstreut. Zu wissen, dass so wie wir Gottesdienst feiern, wie ich hier Predigt halte, nur ein Element christlichen Glaubens ist, weil in einer ganz anderen Kultur sie ganz anders feiern, ganz anders predigen, ganz andere Lieder singen, ganz anders vielleicht auch Gottesdienste feiern. Aber es ist trotzdem der eine gute Hirte, der im Mittelpunkt steht, der die Tür ist, wo sie durchgegangen sind. Wir sind Teil dieser einen großen Herde, die größer ist, als wir es manchmal vermuten. Das gibt Leben in Fülle und das gibt Entspannung. Mich entspannt das ungemein, weil ich weiß, am Ende werde ich nicht entscheiden, wer zu dieser Herde dazugehört und wer nicht. Und ich muss es auch gar nicht. Ich darf scharf sein. Ich darf mal mehr sagen und gut ist. Aber ich muss nicht entscheiden. Die Herde wird größer sein, als ich das gedacht habe. Und ich muss es nicht entscheiden. Und das gibt Fülle, weil ich nicht ständig aufpassen muss auf diese Tür, das macht Jesus schon ganz alleine. Und das Letzte ist, damit schließe ich, wir kommen, glaube ich, nicht drum rum, im gesamtbiblischen Kontext immer wieder auch den Anspruch dieser Texte an uns zu hören. Ein Leben in Fülle bedeutet, das Wesen des guten Hirten als unseren Auftrag anzuerkennen. Dass an uns Schafen das Wesen des guten Hirten sichtbar wird. Dass andere, die noch nicht zur Herde gehören, an uns Schafe erkennen, da ist ein guter Hirte. Es macht Sinn, zu dieser Herde zu gehören. Es macht Sinn, durch diese Tür durchzugehen. Dass der gute Hirte ist, der Leben in Fülle gibt, dass der an uns sichtbar wird. Und das ist auch wieder dieser Dreistritt, ne? Es ist dieses Erkennen, das Anerkennen und dann Handeln. Leben in Fülle bedeutet, wir haben diesen Auftrag, Jesus in dieser Welt sichtbar zu machen. Dass sein Wesen an uns und durch uns sichtbar wird. Wie wir miteinander umgehen, was wir tun, wie wir handeln, wie wir von ihm reden, was wir weitersagen, dass darin der gute Hirte sichtbar wird. Und bestimmt habe ich das Gute, ein Leben in Fülle nicht komplett erschlossen, aber ich glaube, dass der Text uns, und da mache ich euch Mut, wenn ihr mal ein paar Minuten die Woche noch Zeit habt, lest euch den nochmal durch, lest euch auch Hesekiel 34 durch, schaut euch vielleicht mal die ein oder andere Chosen-Folge an und gibt es ja kostenlos, man muss nur diese eine App runterladen und kann man kostenlos gucken. Fühlt euch hinein in den Text und erlebt, dass im guten Hirten, durch den guten Hirten, mit dem guten Hirten Leben in Fülle da ist. Dass dadurch sich nicht immer jede Situation auflöst, jede Not auflöst, jede finanzielle Herausforderung auflöst, jeder Konflikt auflöst. Aber der gute Hirte, der da ist, der mitgeht, der mitführt, der ihn wieder in neue Zeiten hineinführen will, durchtragen möchte, Leid und Not kennt und auch auf sich genommen hat, sie nicht immer wegnimmt, aber dabei ist, trägt. Darin ist, glaube ich, das gute Leben, ein Leben in Fülle zu finden. Amen.